Herzlich willkommen im buddhistischen Zentrum Freiburg. Ich gucke gerade um mich und versuche herauszufinden, gibt es jemanden, wo heute zum ersten Mal da ist?
Glaube ja.
Ja, herzlich willkommen. Alles, was es Wichtiges über uns zu wissen gibt, haben wir tatsächlich geschafft, in den Flyer zu schreiben, also tibetischer Buddhismus, Karmakachi-Linie und was das bedeutet und so weiter, das steht alles im Flyer. Wir sind in der Jubiläumswoche sozusagen, wir feiern 25 Jahre buddhistisches Zentrum. Seitdem ist das Haus hier ein Ort der Praxis in der Karmakachi-Tradition. Und ich habe mir vorgenommen, heute den Werbeblock deutlich kürzer zu machen. Letztes Mal haben wir es ein bisschen übertrieben. Wir haben außer den regelmäßigen Veranstaltungen, also Meditationen, die im Programm stehen, eben in diesem Flyer, diese Woche was Besonderes, den Lama Trinle Rinpoche hier, der kommt am Donnerstagabend, wird einen Vortrag in der Uni halten, der kommt am Freitag dann hier im Zentrum 15 Uhr für einen Vortrag und abends um 19 Uhr, steht alles auch auf Flyern, die man mitnehmen kann. Kurz vielleicht nur zu ihm, einer der ersten, den die Tibeter auch als wiedergeborene Lama anerkennen, obwohl er in Europa geboren wurde. Das war extra, weil er gesagt hat, als er in Tibet starb, er wird in Europa gebraucht. Und beste Ausbildung in Indien gekriegt von den Kachi-Klöstern, beste Ausbildung im Westen gekriegt von Universitäten und einfach spannend, den kennenzulernen. Und dann ist am 4. November der Lama Öser hier, der einen Wochenendkurs gibt, da bist du besser informiert noch.
Thema. Ich glaube, das Thema Weltnis, das weiß ich nicht auswendig.
Okay, macht auch nichts. Das ist einer der Lamas, der hier die Praktizierenden regelmäßig betreut und der viele Jahre beim Lama Genden Rinpoche im Retreat war, dort gelernt hat und ja.
Da ist das Thema wieder. Reine Sicht.
Reine Sicht, oh ja. Wie schafft man das, dass man im Alltag die Erlebnisse nicht interpretiert mit der Brille des Ego, sondern so interpretiert, wow, was der Geist alles bringt. Ja, das ist schon eine große Herausforderung, aber eine wichtige Praxis. Gut, soweit der Werbeblock. Gibt es noch irgendwas Wichtiges sonst? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir tatsächlich in den heutigen Abend ein. Und den übernimmt tatsächlich fast ganz, nein, eigentlich ganz, der Johannes, weil zu dem Thema sind wir Kachis ein wenig schwächer belichtet. Da geht es um die Psychologie der Erfahrung, um sozusagen, wie genau ist die Verbindung von Geist und den Objekten der Erfahrung. Und an der Stelle haben wir zwar alle die Texte und die Belehrungen sind bei uns da, aber die werden traditionellerweise nicht so vertieft. Da an der Stelle huddeln wir ein bisschen, da sind wir froh, dass wir den Johannes haben, weil im Theravada wird an der Stelle sehr genau geforscht. Und da können, glaube ich, heute alle was lernen, auch wenn sie ganz oft zu den Kachi-Belehrungen kommen. Genau die wird bei uns ein bisschen so, immer nur so im Überflug mal so geguckt. Bevor wir da einsteigen, üben wir eine kurze Achtsamkeitsübung. Wir sitzen aufrecht, die rechte Hand ruht in der linken und wir sind beim Einatmen gewahr, jetzt atmen wir ein, beim Ausatmen, jetzt atmen wir aus. Während wir üben, beim Atmen zu bleiben mit dem Gewahrsein, kommt alles andere auch in den Geist. Wir erfahren Geräusche, wir erfahren Gedanken, Assoziationen, wir erfahren unseren Körper. Die Übung ist, beim Atmen zu bleiben. Und dabei immer gewahrer zu werden dessen, was im Geist eigentlich alles passiert. genau darum geht es im ganzen Buddhismus, den eigenen Geist zu erforschen und ihn meistern. Wenn man selbst bestimmt, was im Geist geschieht, dann ist alles gewonnen. Und genau in dem Sinne zu erforschen, was alles im eigenen Geist geschieht, öffnen wir uns für das, was uns der Johannes jetzt präsentiert. Und wir öffnen uns heißt nicht das, was unkritisch glauben, sondern das, was wir Forscher angehen. Ja, wir gucken, ist es wirklich, wirklich so? Und mit dem Wunsch, dass wir dafür nicht nur für uns lernen, sondern für alle, denen wir später werden, helfen können, entspannen wir wieder.
So, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass wieder so viele da sind. Um nur kurz mal zu zeigen, wie viel der Buddha zu dem Thema gesagt hat. Dieses ganze Buch hier. Das ist also richtig viel. Und das ist die sogenannte gruppierte Sammlung oder Anguttara Nikaya heißt es, Pali. Das liegt jetzt oben in der Bibliothek und wer die buddhistische Psychologie, so wie sie der Buddha selber gelehrt hat, ja, kennenlernen möchte, dem möchte ich das sehr empfehlen, dass dieses Buch mal anzuschauen oder zumindest einige Kapitel daraus, weil das ist eben geballte Psychologie und Philosophie des Buddha. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr dazu natürlich. Es gibt dann später, also in der späteren Zeit nach dem Buddha, in den Jahrhunderten danach, ist das noch unglaublich vertieft und ausgebaut worden und so weiter. Das ist das sogenannte Abhidhamma oder Abhidharma, also Abhidhamma ist Pali, das andere Sanskrit. Und das ist nochmal unglaublich viel mehr. Da werde ich das nächste Mal kurz drauf eingehen. Aber wir werden das nur diesen Abend, einen Abend machen. Also das kann man insgesamt mehrere Jahre studieren. Das habe ich auch gemacht in Burma und bei burmesischen Lehrern. Ist ein riesiges Thema und ich muss auch zugeben, selbst bis heute bin ich nicht damit durch. Es gibt in Deutschland, würde ich sagen, vielleicht 3 Leute, die es wirklich gut kennen. Eine Nonne in München, die sehr, sehr gut, und die ist aber auch jedes Jahr ein halbes Jahr in Burma, um das weiter zu studieren. Ja, also es geht um die Wirklichkeit. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, die Grundfrage, mit der jede Philosophie beginnt, und zwar jede Philosophie, egal wo, also ob in Griechenland oder in Indien oder auch in China, war die einfache Frage, was ist? Ja? Oder ist überhaupt was? Ist was? Ja? Oder ist nichts? Und wenn, was ist? Ja, was ist es? Was ist? Damit hat wirklich jede Philosophie angefangen. Und das zeigt auch, es war zu einer Zeit, wo die Menschen angefangen haben, das, was ist, erstmals zu hinterfragen. Denn vorher hat man das einfach so genommen, wie es ist. Ja? Oder wie man meinte, dass es ist. Und das so fängt auch jeder Mensch an. Also jedes Kind, jedes Baby, zunächst mal kommt auf die Welt und nimmt die Dinge so, wie sie sind. Ja? Fängt nicht an, gleich zu fragen, Mama, existierst du? Oder existiere ich? Oder sowas, sondern es nimmt einfach mal die Wirklichkeit so an. Und dabei aber das Interessante, ein Baby ja, von ein paar Wochen, Monaten oder einem Jahr, hat noch keine Begriffe.
Es hat keine Vorstellung, keine Begriffe, sondern es reagiert direkt, unmittelbar auf das, was es erfährt. Ja? Und dann erst so ab einem Jahr kommen dann so langsam Namen dafür auf, also meistens zuerst die Mama, das ist ja das, womit es am meisten zu tun hat. Aber das ist noch nicht irgendwie eine Vorstellung, sondern das lernt eben das Kind, weil die Mama, die meisten Mütter ja bestrebt sind, ihrem Baby dann zu sagen, Mama, ja, damit das Kind auch als erstes Mama sagt. Manchmal sagt es aber auch Papa schon vorher. Also jedenfalls das Kind lernt allmählich und jeder Mensch lernt allmählich, dass die Phänomene, die es zuerst nur sinnlich wahrnimmt, ja, nur über die Sinne, über Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Spüren, also Spüren hatte ich das letzte Mal schon gesagt, ist ein besser zutreffender Begriff wie Tasten, weil wir auch innerliche, also im Körper Empfindungen haben und die können wir nicht tasten, sondern nur spüren. Also diese fünf Sinne, das ist das Tor jedes Kindes zu dem, was es ist. Ja? Also damit lernt es, macht es die Erfahrung, da ist was. Ja? Und das ist aber verschieden. Also die Mama ist verschieden vom Papa oder vom Wauwau oder vom Auto und was es so an faszinierenden Dingen alles gibt und dann Essen und Geräusche und was weiß ich. Also die Wirklichkeit ist ja unglaublich faszinierend und vielfältig und zuerst mal sind nur sinnliche Erfahrungen da. Und wenn dann das Baby anfängt, das zu benennen, dann ist es der Beginn des Denkens oder des Geistes. Also dass jetzt diesen Phänomen bestimmte Begriffe oder Worte oder Laute, zunächst mal sind es auch nur Laute, ja, Mama oder Wauwau oder meine Tochter hat immer zum Licht Lala gesagt. Das Licht war Lala. Und das wird dann zugeordnet allmählich, ja, und dann wachsen wir immer mehr in diese geistige Welt hinein und lernen dann Sprache und so weiter und so weiter. So, und genau so geht interessanterweise auch der Buddha vor in seiner Psychologie. Er fängt an bei den sinnlichen Erfahrungen, vor dem Denken. Das letzte Mal hatten wir uns angeschaut, weiß nicht mehr, wo das war, die sogenannten Khandhas, also die verschiedenen Ebenen von Phänomenen. Ich wollte aber noch was sagen, jetzt noch zu der Frage, was ist. Also beispielsweise könnte man jetzt ja auf die Idee kommen, zu sagen, da ist nichts. Ja? Was aber nicht so ganz einleuchtend ist, ja, die meisten werden dann doch zugeben, irgendwas ist da. Aber selbst wenn wir zu der Meinung kommen, da ist überhaupt nichts, eines ist auf jeden Fall, ja, unbedingt. Nämlich etwas, das feststellt, da ist nichts. Ja? Also ein Beobachter oder ein Aussager oder ein Denker oder ein Zweifler, der sagt, da ist doch gar nichts. Und das war interessanterweise dann in der abendländischen Philosophie, also die Griechen haben angefangen mit der Frage, ist da was oder was ist oder was ist Wirklichkeit, ja? Oder was ist das Sein? Das nennt man dann in der Philosophie Ontologie, weil Ontoon ist das Sein. Also das war die erste Frage. Das ging dann fast 2000 Jahre lang, dass diese Frage ständig behandelt und betrachtet wurde. Und dann haben wir das Ende des Mittelalters und da beginnt eine neue Frage, nämlich mit dem französischen Philosophen René Descartes. Der hat ungefähr um 1600 rum gelebt und der hat der hat gesagt, ob was ist, ist wirklich nicht sicher. Das Einzige, was ist, ist, dass da jemand ist, der fragt, ob etwas ist. Ja? Und dann hat er die berühmte Antwort gegeben, ich denke, oder genauer müsste man sagen, ich zweifle, also bin ich. Also das ist absolut sicher, dass ich bin. denn da ist ja jemand, der zweifelt. So, das war die abendländische Philosophie und das gilt bis heute. Und das Spannende ist jetzt, der Buddha hat schon vor 2500 Jahren, also ganz am Anfang gleichsam dieser Entwicklung, auch dieses Ich völlig in Frage gestellt und hat gesagt, woher nehmen wir die Sicherheit, dass da ein Ich ist, das etwas sieht oder denkt oder wahrnimmt. Ja. Wir können doch vielleicht auch sagen, nicht, da ist ein Ich, das etwas sieht, sondern da ist einfach nur Denken oder Sehen und mehr nicht. Also ursprünglich, und das war auch genau die Erfahrung, die er gemacht hat, ursprünglich ist da weder das etwas ist, noch ein Ich, das feststellt, dass etwas ist, sondern am Anfang ist einfach nur Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Und genau das ist das, was auch ein Kind erfährt als erstes. Ja. Es erlebt Farben, es erlebt Töne, es erlebt Geschmack, Geruch, ja, Essen und es hat alle möglichen sinnlichen Erfahrungen. Die Nähe der Mutter, die Wärme, die körperliche Berührung und so weiter. Das sind die Urerfahrungen. Und wie ich schon sagte, und darauf zurück geht auch der Buddha zurück. Ja, er fängt da an und stellt eben fest, dass ob die Dinge sind oder ob das Ich ist, das ist sehr fraglich. Das können wir so zunächst mal noch gar nicht beweisen oder beantworten. Jo, so, und so fängt auch die buddhistische Psychologie an. Ja. Dann hatte ich euch das letzte Mal dieses Bild da diese Lehre des Buddhismus vom sogenannten wechselseitig bedingten Entstehen aufgezeigt. Es gibt also eine allgemeine Aussage dazu, da kommen wir später, an späteren Abend noch dazu. Und es gibt eine spezielle, nämlich wo der Buddha unser Bewusstsein als einen Kreis beschrieben hat, also einen Kreis oder einen Kreisprozess. Und dieser Kreisprozess hat eine ganz bestimmte Struktur. Bei ihm, er hat es jetzt in 12 Teile aufgeteilt, das könnte man aber auch in 6 oder 8 oder 14 oder was auch immer. Das ist jetzt, wie in jeder Theorie, macht man halt jetzt mal eine Unterscheidung von so und so viel und in dem Fall hat er sich jetzt für 12 verschiedene Aspekte entschieden. Das heißt, was dieses Bild darstellt, das ist unser Bewusstsein, ja? Oder auch unsere Welt. Ja? Das ist die Welt, in die wir leben und diese Welt ist aber die Welt in uns, ja? Das ist die Welt der Erfahrung. Ja? Also das Bewusstsein nimmt Welt oder Eindrücke wahr, ja? Sinneseindrücke wahr. Und die Art und Weise, aber wie es gleichsam diese Sinneseindrücke wahrnimmt, das bildet eine ganz bestimmte Struktur oder Ordnung. Ja, das ist nicht chaotisch und völlig willkürlich, sondern es gibt eine bestimmte ein Grundmuster oder eine Grundordnung, wie jeder Mensch die Wirklichkeit wahrnimmt. Und das war also sein Anspruch, das herausgefunden zu haben, dieses Grundmuster gefunden zu haben und das darzustellen. Ja? Das heißt, wir haben also jetzt einmal sinnliche Erfahrung, nehmen wir zum Beispiel Sehen. Ja? Sehen besteht, was ich letztes Mal auch sagte, aus Farben und Formen. Das ist die Grundelemente. Mehr gibt es nicht. Es gibt Farben und es gibt Formen, wobei Farben und Form gar nicht unterschieden werden können, weil sie immer verbunden sind miteinander. Ja? Also jede Farbe hat eine Form bestimmte und jede Form hat eine Farbe. Es ist entweder weiß oder blau oder gelb oder irgendwas. Ja? So, das ist also eine Grunderfahrung. Wir schauen in diesen Raum, sehen Farben, Formen. Und das, was wir jetzt so wahrnehmen, Das ordnen wir jetzt aber blitzschnell in unser Grundmuster von Welt oder Wirklichkeit ein. Ja? Ja, also wir haben dieses Muster, der ist schon da, das haben wir nämlich gelernt seit vielen Jahrzehnten und von Kindheit an, und da gehört auch die Sprache dazu, die Kultur, alles Mögliche. Und jede unsere Erfahrung bauen wir in dieses Grundmuster ein. Ja? Es wird sozusagen in unserer Welt integriert und dann als wirklich betrachtet. Oder wir glauben, jetzt hätten wir die Dinge so, wie sie sind. Ja? Und dazu gehört dann diese Vorstellung auch zum Beispiel, da gibt es einen, der sieht etwas und einer, der etwas sieht. Ja? Also es ist ein Subjekt und ein Objekt. Und dazu sagt der Buddha, ja, das ist aber nur sozusagen ein Muster, das wir halt jetzt irgendwie geschaffen haben. In dieses Muster bauen wir unsere Erfahrungen ein. Aber ob die Wirklichkeit so ist, ist damit überhaupt nicht gesagt. Ja? Sondern die Wirklichkeit, wenn wir die Wirklichkeit ergründen und erfahren wollen, dann müssen wir sie direkt erleben. Und das nichts anderes ist Meditation. Oder genauer gesagt die Satipatthana-Meditation, die Achtsamkeitsmeditation oder auch die Vipassana-Meditation, also wie man es jetzt nennen will. Vipassana-Meditation oder Achtsamkeitsmeditation ist nichts anderes, als den Geist völlig zur Ruhe bringen, völlig von allen Vorstellungen leer machen und dann schauen, was ist. Und zwar jetzt in diesem Augenblick. Denn das, was gerade war, das ist schon wieder weg. Ja? Wir können nicht die Vergangenheit direkt betrachten und die Zukunft sowieso schon nicht. Das wissen wir ja. Also die Zukunft können wir nie voraus betrachten, sondern wir erleben sie immer erst, wenn sie jetzt da ist. Und das, was war, können wir auch nicht mehr betrachten, weil es schon wieder weg ist. Also können wir immer nur das betrachten, wahrnehmen, erfahren, was jetzt in diesem Augenblick ist. Ja? Und das ist das ganze Geheimnis, die ganze Praxis der Achtsamkeitsmeditation. Wir konzentrieren uns, sammeln uns und machen uns offen für diesen Moment und beobachten, was da erscheint. Und das allererste, was erscheint, sind sinnliche Eindrücke, nämlich Geräusche, körperliche Empfindungen, Gedanken, wenn wir die Augen offen haben, auch Farben und Formen oder Gerüche vielleicht von einem Räucherstäbchen oder sowas. Ja? Also diese sinnlichen Eindrücke, wobei jetzt aber diese fünf, ja, nochmal sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, noch um einen erweitert werden. Nämlich das, was ich vorhin sagte, was das Kind dann auch bald macht, nämlich denken. Ja? Also um diesen Aspekt, dass wir eben im Kopf Gedanken und innere geistige Prozesse haben. Ja? Also das kann keiner von uns mehr loslassen, also zumindest nicht für lange Zeit. Ja? Also dass wir nicht mehr denken, das geht einfach nicht. Sondern spätestens mit ein paar Monaten Lebensalter denken wir bis zum letzten Moment, wo wir dann sterben. Ja. Und gut, wir haben ab und zu mal nachts gewisse Pausen, wo wir nicht direkt irgendwelche Themen grübeln, aber es gibt eine Phase, wo wir träumen. Ja. Und auch Träume sind im buddhistischen Sinne ist das Denken. Ja, wir produzieren mit unserem Geist Bilder und Ereignisse und Geschehnisse, die nirgendwo passieren, sondern nur in unserem Bewusstsein oder in unserem Geist. Ja? Nur dort spielt sich das alles ab, was da passiert. Und dann gibt es ja, also in Indien hat man sich sehr, sehr intensiv mit Träumen und Schlafen und all dem beschäftigt. Und dann hat man aber noch festgestellt, es gibt aber dann noch Phasen, wo wir selbst nicht mehr träumen, wo der Geist sehr, sehr tief zur Ruhe kommt. Und da waren jetzt die Hinduisten oder die Upanishaden-Anhänger der Meinung, da begegnen wir jetzt dem Atman, also dem wahren Selbst. Ja. Und der Buddha hat das, sie waren also der Meinung, dass wir dann auch mit unserem Atman den Körper verlassen können und irgendwelche Reisen durchführen können und so. Und da war der Buddha auch total skeptisch. Er hat ja dieses Atman sowieso angezweifelt oder in Frage gestellt. Und er hat dann gesagt, nee, auch da ist noch ein ganz, ganz subtiler Geistesprozess im Gange. Und den nannte er dann, oder nennen wir jetzt heute Unterbewusstes. Im Pali heißt es Bhavanga, das heißt der Lebensstrom, und Bhavanga Sota. Also Bhavanga Sota ist der Lebensstrom und Bhavanga heißt gleichsam der Lebensanker oder die Grundlage des Lebens. Also ein Strom, der sich durch unser ganzes Leben hindurchzieht, wo im Grunde eigentlich immer, wie soll man sagen, wir immer das Gleiche betrachten. Also oder immer der Geist sozusagen sich immer mit demselben Thema beschäftigt. Und was ist das? Das ist das, was man Karma nennt. Ja, das ist also die Grund, ein Grundthema, könnte man sagen, unseres Lebens, das sich hindurchzieht, das sich allerdings dann verändern kann. Ja? Also es ist nicht total starr, sondern auch das verändert sich allmählich, aber über einen sehr langen Zeitraum.
Das nennen wir im Mahayana dann Speicherbewusstsein.
Ja, ähnlich. Ja, genau. Ja. Und da, in diesen Zustand kommen wir jede Nacht dann im Tiefschlaf auch zurück. Ja? Aber da ist keine Identität da. Also es ist nicht so, dass da jetzt das Ich gefunden wird, sondern eben auch dieser karmische Prozess verändert sich mit der Zeit. Und wir hoffen ja und arbeiten ja auch daran. Das ist ja eines der Ziele unserer ganzen buddhistischen oder spirituellen Praxis und Meditationspraxis, dass wir diese Grundthemen gleichsam und auch das Grundleiden, das wir so mitbringen und durchtragen, dass wir das auflösen und allmählich eine gewisse Befreiung davon erleben. So, jetzt will ich das im Einzelnen betrachten. Ich hatte euch gebeten, dieses Papier da, Blatt wieder mitzubringen. Die meisten haben es wahrscheinlich nicht dabei. Insofern, also habe ich hier noch ein paar? Nee, doch, leider nicht. Muss ich das wahrscheinlich hier ein bisschen anzeichnen. Nochmal. Also wir hatten beim letzten Mal, also die es dabei haben, da hatten wir ganz oben diese Matrix betrachtet. Übrigens, das ist auch ziemlich verrückt. Also ich sagte schon, der Buddhismus hat schon sehr, sehr früh, also vor 2000 Jahren und noch weiter zurück, eine hochentwickelte buddhistische Psychologie und Persönlichkeitsphänomenologie oder wie man es nennen will, hervorgebracht. Und das war Wissenschaft, ja. Also der Buddhismus hat da tatsächlich damals buddhistische oder psychologische Wissenschaft entwickelt, schon zu dieser Zeit. Und es gibt also nicht nur jetzt diese erbaulichen Lehrreden des Buddha, wo es um Mitgefühl geht und Liebe und Ethik und so weiter, sondern wo es wirklich um richtig Wissenschaft geht. Ja. Und in dieser Abhidhamma-Tradition hat man damals schon mit sogenannten Matrizen gearbeitet, also mit mathematischen Systemen, ja, wo man dann Interferenzen untersucht hat. Also was wirkt mit was zusammen? Ja? In welcher Beziehung steht das mit dem? Und das wird dann in sogenannten Tabellen oder Matrizen dargestellt. Und interessanterweise heißen diese Matrizen auch in Pali Matika. Ja, also fast wie unser, ich glaube Matrize kommt aus dem Lateinischen, nehme ich an. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls, da hatte ich ja schon öfters auch darauf hingewiesen, auf die große Sprachähnlichkeit zwischen den indischen Sprachen, also Pali, Sanskrit und den europäischen, also Griechisch, Lateinisch, aber auch Deutsch, Englisch ja, die germanischen Sprachen, also dass es da eine sehr große Sprachverwandtschaft gibt. Also es gibt diese Matrizen und jetzt will ich das kurz mal da anzeichnen, was also das Grundprinzip jetzt ist für das Verständnis dieser sinnlichen Wahrnehmung. Wir hatten einmal beim letzten Mal die Khandhas aufgezeichnet. Leider reicht mir natürlich der Platz hier überhaupt nicht. Ich muss das hier vereinfachen. Also, wir haben einmal zunächst jetzt müssen wir hier sechs Bereiche machen, mal hier mal in der Mitte und dann da nochmal. So, für die sechs Sinne, ja? Also, wir haben Denken, Sehen, Hören, Riechen, ich kürze das jetzt mal ab, Schmecken und Spüren. So. Und dann haben wir hier die fünf, also das sind die sechs verschiedenen Sinne, wie man es im Buddhismus sieht. Im Abendland hat man nur fünf Sinne. Und der sechste Sinn, das Denken, wird völlig abgespalten. Also in der ganzen abendländischen Philosophie, dann vor allem bei Platon, hat das Denken mit den Sinnen nichts zu tun, sondern es ist was ganz anderes. Und da würde ich sagen, und das ist auch genau das Grund, das Problem der ganzen abendländischen Philosophie, dass sie das Denken so abgespalten haben und dann, und das ist das Wesentliche, das Denken zum einzig wahren Erkennen der Wirklichkeit erklärt haben. Alle Sinne sind nur Täuschung. Ja, für Platon, alles Sinnliche ist nur täuschend, ist nur Illusion. Der einzige Sinn, der die Wirklichkeit erkennt, ist das Denken. Ja? Und das war fatal. Ja? Daraus geht dann auch hervor, dass nur die Professoren an den Universitäten, die intensiv denken, die Wirklichkeit wirklich erkennen, während alle anderen normalen, einfachen Leute, die viel mit Sinn zu tun haben, vor allem Handwerker, Bauern und all das, die haben ja keine Ahnung, wie die Wirklichkeit ist. Ja. Der Buddha hat das Denken zu den Sinnen hinzugenommen, denn er hat einfach gesagt, Denken, das ist das Wahrnehmen von Gedanken. Das ist auch ein Sinn, ja? Wir nehmen Gedanken wahr. Fertig. Da gibt es nichts Geheimnisvolles dabei. Ja? Sehen ist das Wahrnehmen von Licht und Farbe, Hören ist das Wahrnehmen von Geräuschen und Denken das Wahrnehmen von Gedanken. So, also diese sechs Sinne und dann haben wir was wir das letzte Mal betrachtet haben, diese fünf Khandhas. Khanda oder Skanda, je nachdem. So, da haben wir jetzt drei, dann geht es weiter. Vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und das gibt es, also wenn wir das jetzt zusammennehmen, gibt es so eine Matrize. Bevor wir da hinkommen, muss ich aber noch einen Schritt vorher machen, nämlich nur die Sinne betrachten. Und das machen wir folgendermaßen, das sind jetzt drei verschiedene Abteilungen. Nämlich, eine Wahrnehmung kommt zustande, indem ein Wahrnehmungsorgan oder Sinnesorgan, wie es dann auch im Buddhismus heißt, also ein Sinnesorgan, ein Sinnesfeld oder Sinnesobjekt oder Sinnesbasis, wie man es nennen will, wahrnimmt. Ja? Also, wir haben ein Auge und wir haben Licht. Das begegnet sich und das ist Sehen. Das ist der Prozess des Sehens. Oder wir haben ein Ohr, ja, und in das Ohr hat diesen, da gibt es also ein Hörobjekt oder Hörphänomen. Und in dem Moment, wo wo die zusammenkommen, entsteht Hören.
Ja? Da gehört noch Bewusstsein dazu.
Das ist Bewusstsein. Ja, ja, das ist das Hören.
Also drei gehören immer zusammen. Das Objekt, das Organ und das Bewusstsein. Das
ein vorhergehendes. Da kommen wir noch gleich dazu. Ja, ein vorhergehendes. Aber also das Hören selber ist Bewusstsein. Das ist Hörbewusstsein. Ja? Mhm. Also, wir haben hier ein Sinnesorgan. Sinnesorgan. Ein Sinnes. Ich nenne es jetzt mal Objekt, obwohl es überhaupt kein guter, passender Begriff dafür ist. Weil mit Objekt eigentlich in unserer Sprache was ganz anderes gemeint ist. So. Und die kommen miteinander in Kontakt, ja. Da entsteht ein Kontakt zwischen dem Auge und der Farbe oder Form oder dem Licht. Ja, Farbe ist Licht oder Licht ist Farbe. Die kommen in Kontakt, oder wenn ihr so macht, ja, das ist eben genau das Gleiche. Es ist ein Tastorgan und ein Tastobjekt, wobei die sich jetzt aber, weil die Hand sich selbst berührt, sich gegenseitig austauschen. Aber was wichtig ist, es entsteht eine Tastempfindung. Oder ein Tastbewusstsein. Ja? Ja. Solange, bis wir da zusammenkommen, also dieser Kontakt oder diese Berührung, wie es ja auch genannt wird, wenn in dem Moment, wo es zusammenkommt, entsteht die Empfindung, da ist etwas. Ja? Etwas. Und das nennt man jetzt beim Buddha Sinnesbewusstsein. Allgemein gesprochen. Aber es ist ja nie allgemein, sondern es ist immer ganz konkret Sinnesbewusstsein, nämlich ein Sehbewusstsein, ein Hörbewusstsein, ein Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein. Hier runter wieder, also jetzt sehen. Ne, hier müsste ich das Ding machen. Ja, sehen, also Sehorgan, Auge, Sehorgan, Hörorgan. Ihr könnt es euch jetzt denken, also schmecken, das ist die Zunge dann, riechen, Schmeckorgan, riechen und zum Schluss das Spüren oder Tasten. Riechen und Spüren. Organ. Und da auf der anderen Seite immer das entsprechende Objekt, ja, das gespürt wird oder gehört wird oder geschmeckt wird. Und in der Mitte haben wir Sehen, Hören, Riechen als Tätigkeit oder Schmecken. Schmecken, Riechen und Spüren. Ja? So. Und Sehen heißt nichts anderes als jetzt ist ein Sehbewusstsein da. Hören, wenn ich was höre, ja, in diesem Moment entsteht Hörbewusstsein. Riechen, Riechbewusstsein, Tasten, Tastbewusstsein und so weiter. So, ja. Und das ist das hier oben. Und dann kommt eben noch das Denken hinzu. Das kommt jetzt noch dazu als sechstes. Und das ist überhaupt nichts anderes. Wir haben ein Denkorgan. Und was ist das Denkorgan? Was denkt ihr, was ist das Denkorgan? Das Gehirn. Das Gehirn. Und ein Denkobjekt, was ist das?
Ein Gedanke.
Objekt. So, aber die Buddhisten haben, oder die Inder haben damals noch nicht gewusst, dass es das Gehirn ist. Das denkt, sondern, und ich würde auch sagen, wir kommen heute, wo jetzt ja die letzten 20, 30 Jahre oder 10 Jahre insbesondere diese Hirnforschung ja eine unglaubliche Boom entwickelt hat und alles nur noch vom Gehirn aus ging und so weiter. Gerade vor ein paar Tagen, es gibt ja im Südwestfunk, ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, morgens immer um 9 Uhr, SWR2 kommt jeden Morgen Aula, die Stunde der Universität, und da kommen immer wahnsinnig spannende Vorträge. Und da war jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Vortrag dass die Hirnforschung inzwischen in einer heftigen Krise ist, weil sie erkennt, ihr ganzes Konzept ist einfach eigentlich völlig wirklichkeitsfremd. Denn hat schon mal jemals einer ein Gehirn alleine für sich denken gesehen? Ja, das geht gar nicht. Das Gehirn kann nicht denken. Es kann nur denken, wenn es in einem Körper drin ist, ja, und wenn es von Blut und Sauerstoff und alles Mögliche versorgt wird. Aber auch dann, wenn nur der Körper wäre, könnte es noch nicht denken, denn es kann erst denken, wenn es auch Sinnesorgane hat. Ja? Sehen, Augen, Ohren und alles andere. Wenn der ganze Organismus funktioniert, ja, wenn es Erfahrungen macht, wenn es lebt und geht und handelt und diskutiert und so weiter, erst dann arbeitet das Gehirn in der Weise, wie es eben arbeiten soll. Aber das Herz arbeitet auch und die Lunge auch und der Bauch und so weiter. Und all die brauchen wir auch. Ja? Das Gehirn kann auf die nicht verzichten. Also muss man letztendlich sagen, der Mensch denkt, nicht das Gehirn. Ja? Das Gehirn kann nicht denken, sondern es ist immer der ganze Mensch. Und genau das sagt der Buddha auch schon. Es ist immer der ganze Mensch mit allen seinen Organen, mit allen seinen Fähigkeiten, mit all den Objekten, mit denen er in Kontakt treten kann. Ja?
Also in unserem Kanchu-Institut da in Delhi wurde das so gefiltert über den Sakya Pandita und dann die Kritik am Sakya Pandita nochmal anders dargestellt, dass das Denkorgan eben nichts Physisches ist.
Ja, ja, klar.
Sondern ein Aspekt des Bewusstseins, der so diese Sensibilität des Bewusstseins darstellt.
Genau. Das passt exakt zu dem, was ich jetzt sagen wollte. Das heißt also, auch der Buddha damals hat schon damals erkannt, dass es nicht das Gehirn ist, sondern das Denkobjekt ist eine geistige Fähigkeit. Ja? Also es ist eine geistige Fähigkeit, das Denkorgan ist nicht dasselbe wie das Gehirn, sondern das Gehirn ist nur seine physische Grundlage. Ja? Sondern das Gehirn hat einfach Denkfähigkeit, nennen wir es mal so. Ja? Die Denkfähigkeit, das ist das eigentliche Denkorgan. Ja? Und dann passt es auch zusammen, dass nämlich das Denkobjekt ist eben auch nur geistig. Also das Denkorgan ist etwas Geistiges und das Denkobjekt ist auch etwas Geistiges. Aber beide haben physische Grundlagen und diese physischen Grundlagen ist hier das Gehirn und da sind es die äußeren Phänomene. Ja? Also alle Objekte außerhalb. So, auf diese Weise hat also der Buddha jetzt gleichsam unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit beschrieben, nämlich als ein Phänomen von Kontakt. Kontakt zwischen verschiedenen Anteilen in uns, ja, Fähigkeiten, Sinnesfähigkeiten, Denkfähigkeit und zwischen Phänomenen, mit denen wir in Kontakt treten. Ja. Und das ist jetzt die Grundlage wiederum für diese Matrix. Da habe ich jetzt nur dummerweise eins vergessen, nämlich hier eine Rubrik, wo ich die Kandas noch beschreiben.
Das machst du doch mit römischen Zahlen links daneben.
Ja. So. Also hier, ja. Genau, machen wir es von unten nach oben, ist also das erste, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte Kanda. So, und jetzt treten die gleichsam, also diese fünf Bereiche, in dem wir unsere Wirklichkeit einteilen oder mit denen wir unsere Wirklichkeit wahrnehmen können, mit den sechs Sinnen gleichsam in Beziehung. Und das schafft diese Matrix hier. So, und das ist jetzt wiederum die Grundlage für das, was in Paticca Samuppada geschieht, und zwar an diesem Punkt. Ja. Eine Wahrnehmung ist praktisch ein Vorgang innerhalb dieser Struktur an diesem einen Punkt. Ja. Das ist der Augenblick, die augenblickliche Wahrnehmung. Also ein Hören, meine Stimme jetzt beispielsweise, das ist jetzt das, was im Augenblick da ist, das hier ist dieser Kontakt, ja, entsteht dieser Kontakt von innen und außen, könnte man sagen, ja, Sinnesorgan, Sinnesobjekt, und das wird jetzt aber in unser Gesamtsystem von Welt, wie wir es uns zurecht gemacht haben über die Jahre und Jahrzehnte, eingeordnet. Ja? Es wird sozusagen integriert in unsere innere Welt. Jeder Moment, den wir denken, wo wir was sehen, was hören, was riechen und so weiter, wird in unser System, ist ein gegenwärtiger Moment, ja? Dieser Moment hier, auch ein Denkmoment, wird in dieses Gesamtsystem, das aber auch immer unser System ist, eingeordnet, und deswegen existiert jeder in seiner Welt. Und darum ist es so schwierig, dass wir uns untereinander verständigen. Das ist nicht so einfach, ja? Frage. Weil jeder seine Welt hat.
Aber die innere Welt ist immer noch der Geist. Und
das Bewusstsein, ja, würde
genau.
Ich mal sagen. Ja.
Und ja. Die Sinnesorgane, sei es jetzt subtil wie Denken oder halt organisch da, sind immer noch Spielzeug, also Werkzeug vom Geist,
genau,
weil
genau.
Er kann die ja subtilerweise abändern, wenn jetzt zum genau. Beispiel jemand taub ist oder blind, ja. Der findet dann wieder andere Wege.
So. Genau, genau. Also wenn jetzt einige Sinnesorgane nicht funktionieren können, sie nicht sehen oder nicht hören oder sowas, genau. Und dann ist ja das Spannende, ja, Stell hat man ja festgestellt, dass Menschen, die solche so einen Handicaps haben, dass sie das unglaublich genial auf andere Weise ausgleichen können. Ja?
Also
dass auch Blinde irgendwie sehen. Also sie haben ein inneres, geistiges Sehen, ja? Aber äußerlich realisieren sie es über andere Kontakte. Oder,
ja. Ich mache nochmal einen pädagogischen Vorschlag, nochmal eben zurückzugehen auf diese Matrix mit den 5 Skandhas, ja. Dass wir so an 2, 3 mal kurz durchspielen, dass ja. Das heißt auch für die, die heute das erste Mal da sind.
Genau.
Ich glaube, das ist eins weiter. Der Matrix ist gerade im Magnus. Alles andere Richtung. Das muss man kurz durchspielen, damit es nochmal deutlich wird, was gemeint ist. Und ich spiele es mal durch, damit du merkst, ob ich es richtig verstanden habe. Also wir nehmen mal meinetwegen ein Hörmoment.
Ja.
Und wenn du sagst, du gehst von oben nach oben durch, erstes Skandha ist also der Schall an sich.
Genau.
Ne? Also da ist irgendeine Bewegung in der Luft, die kommt an unser Ohr.
Genau.
Und da der Kontakt entsteht ja. Im Innenohr, wo sozusagen aus dieser Schallwelle etwas wird, was unser Sensorium wahrnimmt.
Genau, ja? Genau. Und das nennt man Rupa.
Genau. Und das ist das erste Skandha.
Körperlich oder sinnlich.
Ja. Ja, und Kontakt ist also tatsächlich schon im ersten Skandha. Ne? Das ist
okay. Genau.
Genau. Und dann geht es weiter. Das zweite ist Empfindung. Als erstes reagieren wir sofort auf diese Erfahrung, auf diesen Hörerfahrung. Ist es was Bedrohliches? Dann ist es unangenehm. Ist es was etwas Stützendes, was Angenehmes? Oder weder noch, dann ist es neutral. Dann werden wir im zweiten Skandha.
Dann sind wir hier. Also
genau.
Das ist Hören, erstes Skandha,
genau.
Opa. Direkt physischer oder sinnlicher Kontakt.
Ja.
Sofort wird dieser Kontakt bewertet.
Ja.
Nämlich angenehm, unangenehm oder neutral.
Und dann geht es weiter.
Im zweiten.
Und dann sind wir im dritten, dann kommt Unterscheidung, dann wird sofort eingeordnet, ja. Sortiert, kenne ich das, womit ist es vergleichbar, genau. Hat es einen Namen. Ja. Ja.
Das ist Sanya-Wahrnehmung.
Genau. Oder Unterscheidung, ja. Sagen wir. Ne? Oder
Unterscheidung, ja.
Und dann haben wir das vierte, das ist dann die Geistesfaktoren. Also da kommen dann die verschiedenen, wie soll man sagen, Unterprogramme unseres Bewusstseins und verarbeiten damit. Also ist es, was ich mit bestimmten Erinnerungen verbinde, verbinde ich meinen Stolz damit, verbinde ich irgendwelche anderen Vorstellungen, Trips
auch damit. Erinnerungen, ja. und Wünsche und so weiter und so weiter.
Ja, genau, Geistesfaktoren.
Emotionen, dann sehr wichtig natürlich, ja. Die ganzen normalen Gefühle, also Liebe, Hass und alles.
Ja. Also das nennen wir dann Geistesfaktoren.
Das ist also hier dann.
Ja. Da ist gerade eine Frage direkt dazu.
Assoziation abzusagen?
Ja.
Die sind noch eher bei
Unterscheiden. Aber Assoziation, nee, noch nicht. Also das ist schon eher hier. Aber Assoziation ist ja wirklich mit Erinnerungen und allem Möglichen so verbunden. Aber es ist ein Aspekt nur. Weil dieses sogenannte Sankara ist unglaublich umfassend. Das waren diese 52 Geistesfaktoren, was er das letzte Mal genannt hat.
Also wenn die aufgeladen sind mit Bedeutung, die Assoziation, würde ich sagen, dann gehört es zu dem vierten in dieses Samskaras. Und wenn es einfach nur eine begriffliche Assoziation ist, also Aha, Ton A oder was weiß ich, oder dritte Sinfonie oder so, dann ist es drittes, das ist unterscheiden. Aber wenn es verbunden ist mit meiner Hochzeitsmusik oder was weiß ich, also es gibt so, wenn ich das Wort sage, haben gleich ganz viele eine Vorstellung und das ist dann ein Geistesfaktor.
Ja. Oder wir hören den Namen, was weiß ich, Jochen und ach, na, dieser Jochen, ja, den konnte ich ja damals überhaupt nicht ausstehen. Hat mit dem Jochen überhaupt nichts zu tun, aber wir neigen dann ja oft dazu, es ist sowas auf andere Leute zu übertragen und das ist alles Ursachen von Leiden, ja. Dinge dazu packen, zu unserer bloßen sinnlichen Wahrnehmung dazu tun, die gar nicht dazu gehören. Ja?
Und jetzt, und das ist aber jetzt die Frage, gehört es in der Abfolge oder ist es einfach jetzt, wir haben die Erklärung gekriegt, das ist halt immer subtiler. Das fünfte wäre ja dann das Höherbewusstsein an sich. Also das ist ja eigentlich jetzt nicht eine letzte Stufe, sondern das ist eigentlich...
Naja, aber das ist das Hörbewusstsein in dem Sinne, dass ich weiß, dass ich höre. Ja, also in dem Hörbewusstsein heißt jetzt nicht nur, dass ich ein Hören habe, das ist ja unten, sondern dass ich ein Bewusstsein habe, dass ich das höre, ja, dass mir das...
Da haben wir eine unterschiedliche Interpretation dieser fünf Skandals an der Stelle, weil wir sagen... die Erklärung geht vom ersten zum fünften Skanda von grob zu immer subtil.
Das ist subtiler. Sehr subtil, da kommt ja das ganze Ich mit.
Und dieses Hörbewusstsein beschreibt einfach nur die Tatsache, dass da ein Gewahrsein von einem Ton ist.
Das wäre, wenn du das mit Meditation verbindest, mit Achtsamkeit. Mhm. Aber normalerweise entsteht ja, nachdem wir jetzt hier zum Beispiel eben eine, nehmen wir mal sowas wie da-da-da-da, ja, jeder weiß, was es ist. Ja, blitzschnell, was war das?
Beethoven,
fünfte Schicksalssinfonie, fünfte Sinfonie, Anfang und so weiter. Und dann kommen vielleicht Erinnerungen dran, wo ich das mal gehört habe. Und dann vielleicht auch Beethoven mag ich oder Beethoven mag ich überhaupt nicht und so. Und wo mir, wenn mir dann bewusst ist, ja, dass ich eben ein sozusagen Beethoven mag, dann sage ich, ich bin Beethoven-Fan. Ja, also ich identifiziere mich jetzt mit dem, was wahrgenommen worden ist. Und das würde dann im
Literatur... Also das beschreiben wir nicht im fünften Skanda.
Bewusstsein, also als das volle Bewusstsein bezeichnet. Aber subtiler heißt ja nicht, dass es besser wird, sondern dass es konzeptioneller wird. Es kriegt immer mehr ein konzeptionelle Existenz, also es ist dann eben ein Konstrukt im Kopf.
Also spielt da eine Rolle, wo man nachher untersucht, was ist denn wirklich? Mhm. Und der Moment der allerersten Erfahrung, also in dem Moment, wo das Tatatata nur wahrgenommen wird, noch nicht assoziiert wird, noch nicht verarbeitet wird. Und das nennen wir Hörbewusstsein, das ist bei uns das fünfte Skanda.
Das ist hier unten. Das ist das Hörbewusstsein.
Also da wird bei uns anders gelehrt.
Deswegen geht ja die Meditation weg. Sie versucht ja von diesen, das sind wie gesagt, was ich eben sagte, Konzeptualisierung. Das heißt, wir bauen diese einfache, schlichte Erfahrung in immer mehr, die kriegt immer mehr Existenz und immer mehr Wahrheit und immer mehr Bedeutung und immer mehr Gefühl und Emotion. Das heißt, wir machen aus kleinen Mäusen Elefanten. Ja? Und dann, wenn es so groß und mächtig ist, dann denkt man, ah, das ist wirklich, so ist es, ja. Also beispielsweise hört dann jemand was von, nehmen wir mal an, von islamischen Terroristen und so weiter und so fort. Und die kommen nach Deutschland und sind hier, jetzt erleben hier und sofort gehen die Emotionen hoch, ja. Und zwar heftig, ja. Das ist dieser Prozess von unten nach oben, ja. Zunächst mal nur einfach eine Wahrnehmung und dann oben haben wir eine ganze Ideologie.
Aber das, was Und das, was du jetzt beschrieben hast, dass jetzt man jetzt da dann über sich schon Gedanken macht, das löst der Gedanken aus. Und
genau.
Das ist ja
aber kein Gedanken, Hörbewusstsein dann eigentlich.
Bitte?
Das ist ja kein reines Hörbewusstsein.
Nee, genau. Das kommt jetzt noch dazu. Das kommt jetzt noch dazu, ja. Ich bin,
aber ja, du weißt das. Das ist eigentlich schon anders.
Ja. Das erkläre ich noch dazu, genau. Hast du voll recht. Wir sind eigentlich noch nicht da, ja. Sondern, wir haben diese Bewegung nach oben. So. Und in der Meditation, da gehen wir von oben nach unten. Ja. Wir reduzieren diese ganzen Konzepte bis auf die direkte Erfahrung. Ja. All diese Konzepte werden fallen gelassen, weg, bis nur noch praktisch die direkte Erfahrung übrig bleibt. Aber jetzt, was du eben angesprochen hast, dass der normale Prozess läuft jetzt aber so weiter, dass es hier nicht aufhört, sondern es geht jetzt hier vom Hören ins Denken, hierhin und steigt hier auf. Ja. Also jetzt wird ein Denkprozess in Gang gesetzt. Ja. Hier oben haben wir nur ein Hören, also ein Hörbewusstsein, und jetzt wird das in den Denkprozess reingeschickt gleichsam oder übertragen, und jetzt fängt der Denkprozess an, und der kann jetzt geradezu unendlich sich ausbauen. Ja. Also das kann sich dann auch ständig wiederholen, das Denken grübelt und dann kommen alle möglichen Theorien und Ideologien und Wahnvorstellungen raus. Ja. Und wir hängen gleichsam in dieser Denkschleife fest. Das ist das, was normalerweise geschieht. Ja. Normalerweise ist es so, dass wir Menschen meistens diese Wahrnehmung, das ist nur ein ganz kurzer Moment, entweder spüren oder hören oder sehen oder irgend sowas, und dann geht es ins Denken über und dann bleiben wir da drin hängen. Da kreisen wir unendlich. Ja. Und diese ganzen Wahrnehmungen, das sind immer nur kurze Eindrücke, ja, und deswegen auch enorm oberflächlich. Ja, wir hören irgendwas, wir sehen irgendwas und sofort fängt unsere Denkmaschine an, das zu interpretieren und dann andere viele Gedankenketten da dran zu hängen und dann letztendlich, ja, also nehmen wir mal jetzt halt mit diesem Syrer, der da jetzt nach Deutschland kam als Flüchtling und wo er bisher die Meinung war, er kam da und von anderen bestätigt, er kam hierher ohne Islamist zu sein oder ohne radikal zu sein. Und dann war er vor ein paar Monaten in Syrien unten und alle seine Freunde oder Bekannten haben gesagt, und er kam zurück und war völlig verändert und hat sich dann in den Wahn reingesteigert, hier einen Terroranschlag durchführen zu müssen. Ja. Und das ist dieser Prozess. Er hat da unten irgendwas gehört oder so, die haben irgendeinen Floh in den Kopf gesetzt und jetzt kommt er zurück und steigert sich in ein völliges Warnsystem hinein. Ja. Und das tun wir fast alle. Nicht so in dem Ausmaß.
Aber wir tun uns eigentlich eher, man könnte doch diese fünf Sinne, die wir haben, ja, als ein Sinnesbewusstsein sehen, ja, so ist wahrscheinlich bei uns so sichtbar. So ist, und das Geistesbewusstsein getrennt davon.
Ja, so sieht es die abendländische Philosophie, ja, aber der Buddha hat es in sechs Bewusstsein,
ja,
bewusst,
ganz bewusst. Ein bisschen besser zurecht, ja, wie mit dem System.
Der hat es ganz bewusst in sechs Bewusstseine aufgeteilt.
Also ich sehe noch einen logischen Fehler an der Stelle, wo wir jetzt sozusagen sagen, wir haben da einen Moment von Hörerfahrung.
Ja.
Und der wird ja eigentlich ab zweiten Skanda ist ja schon nicht mehr reine Hörerfahrung, sondern wird ja vom, da ist er schon nicht mehr Hörerfahrung, sondern Denkerfahrung in dem Moment, wo er beurteilt wird. Im dritten Skanda ist er schon gar nicht mehr Hörerfahrung, sondern wenn Unterscheidung ist, ist es nur noch Denkbewusstsein.
Ja. Nee.
Im vierten
so
auch.
So schnell ist dieser Vorgang nicht, sondern... wir müssen, und das ist eben das, was man dann auch in der Meditation beobachtet, Sinneserfahrungen werden nicht so schnell zum Sinnesbewusstsein, sondern Das sind noch ganz kleine, subtile Schritte. Und das ist erstmal dieser reine Prozess hier von der Wahrnehmung bis zum Hörbewusstsein, ja. Und erst auf dieser Ebene wird es dann wirklich zum reingeistigen Konzept.
Ja, da wird bei uns anders gelehrt, dass der erste Moment schon ein Hörbewusstsein ist. Also der erste Moment einer Hörwahrnehmung, wir trennen da nicht zwischen der Hörwahrnehmung, also im ersten Moment, und dann dem Hörbewusstsein oben als fünften Skandal. Ne?
Da gibt es ein anderes Mal dazu. Das ist jetzt, wenn man diesen Prozess praktisch als fortlaufenden Prozess betrachtet. Ja. Oder anders gesagt, das, was bei euch Hörbewusstsein genannt wird, ist dann das. Mhm. Ist dann tatsächlich das. Ja. Und da gehen die Theravadins eben noch weiter zurück und sagen, nee, dieses Hörbewusstsein kommt erst aus einem Hörkontakt und dann noch diese Zwischenschritte. Und dann wird dieses Hörbewusstsein in den Denkprozess übertragen und dann sozusagen entfaltet es sich dort.
Und was geschieht dann in der Meditation? Wo hat man...
Ja. Also in der Achtsamkeitsmeditation, man muss eben jetzt wirklich unterscheiden, welche Meditation meinen wir, nicht die Meditation, die Michael, bevor wir hier unsere Runde haben, anleitet, sondern die so eine Achtsamkeit oder Satipatthana oder Vipassana-Meditation, die also auch mit Mahamudra ja sehr weit zusammengeht. Da geht es immer darum, aus diesen Konzeptualisierungen oder Objektivierung, könnte man auch sagen, runterzukommen zu der anfänglichen, ganz anfänglichen Erfahrung. Ja, das ist die ganze Praxis besteht darin, aus dieser konzeptuellen Welt und Wirklichkeit zurückzukommen zum gegenwärtigen Moment. Was ist jetzt da? Ja.
Das ist auch meine Frage. Also diese Matrix, die jetzt da ist, ist, um das Ganze auseinander zu klamüsern. Aber es entspringt immer noch dem Bewusstsein. Also es ist eins. So.
Was heißt eins?
Eins insofern...
Ein Bewusstsein.
Ja, also dass es über verschiedene Sinne wahrgenommen wird. Aber das ist so kompliziert oder so ineinandergreifend ist, dass man das überhaupt erstmal auseinanderstufen muss.
Genau.
Und das,
genau.
Ja, aber
warum macht, es ist nicht eins, sondern es ist viele. Warum macht der Buddha das? Ja? Warum, welchen Sinn hat diese ganze Analyse und diese Aufteilung und diese komplizierte Matrix und so weiter? Es hat den Sinn zu zeigen, dass es kein Ich gibt und dass es die Objekte nicht gibt. Ja? Diese Frage, was ist, er geht praktisch schon 2000 Jahre vor Descartes, geht er zurück und sagt, nein, also die Phänomene sind nur eine Vielheit von Erscheinungen, ja? Ein Prozess, wo alles Mögliche auftaucht und das Ich ist auch nichts, was fest ist und stabil und was wir irgendwie greifen können, sondern ist auch nur eine Vielheit von Phänomenen. Ja? Also das Ich wird gleichsam auf diese Weise völlig aufgelöst.
Genau, und durch die Einheit. Und die Einheit entsteht durch viele. Aber es bleibt die
Einheit. Eine Einheit ist keine Einheit.
Also,
das ist durch den Prozess. Es ist einfach nur ein Prozess.
Und von in diesem von Bewusstsein.
Ja, ein Bewusstsein. Aber das Bewusstsein ist ein Prozess. Das ist kein Ding. Ja?
Ja.
Dein jetziges Bewusstsein ist ein anderes wie eben. Und ein anderes wie noch vor 5 Minuten.
Und es kommt aus der Einheit.
Also, was wäre denn eins? Was wäre wirklich eins, wo man sagt, das ist jetzt eins? Also ich lock dich jetzt auf die Fährte, wo sie mir im Kiwi den Zahn gezogen haben. Also im Institut, wo ich studiert habe, haben sie mir genau den Zahn gezogen. Das war eine der heftigsten Zahnziehungen, aber die war so gut. Also wir spielen das jetzt vor. Was ist wirklich eins? Ja. Also alle anderen können mitmachen. Was ist wirklich eins? Wer hat Ideen?
Ja. Grundlegend Energie, die sich nur unterschiedlich stark verdichtet und im Endeffekt einfällt.
Ist es räumlich gemeint oder wie ist es gemeint oder zeitlich gemeint?
Das ist die Frage. Also vielleicht überlagert sich das in negative Dimensionen. Ja.
Ich lege nur in den Raum eine Einheit.
Ja, aber was ist denn wirklich eins? Wo man sagen würde, das kann man nicht aufteilen, das ist nicht zusammengesetzt, das ist nicht aus mehreren, da haben wir schon mehrere Dimensionen bei dem Energiefeld. Also es ist nicht eins, sondern da sind mehrere Dimensionen beteiligt. Ne?
Gegenfrage, kann es in der Dualität überhaupt eins geben?
Also, um es abzukürzen, damit er noch weitermachen kann. Also egal, was man hernimmt, wo man denkt, das wäre eins, dann stellt man fest, es ist zusammengesetzt.
Nee, eben so. Also aus zwei und gibt dann wieder diese Einheit.
Ja. Langsam. Also wenn man erstmal feststellt, alles, wo man denkt, es wäre eins, da stellt man fest, das besteht aus mehreren. Mhm. Und man guckt dann jedes von den mehreren an und sagt, dann vielleicht ist eins davon eins. Mhm. Und das ist aber auch wieder zusammengesetzt. Und dann kommen wir zur buddhistischen Kernspaltung. Mhm. Ja? Auch die allerkleinsten Teilchen, wenn es dann welche gäbe, müssten wieder zusammengesetzt sein, sonst könnten sie mit anderen nicht interagieren. Also sie müssen mindestens zwei Dimensionen haben, eigentlich drei, damit sie mit anderen interagieren können. Wir kommen nicht ans Ende beim Teilen. Es ist immer wieder zusammengesetzt. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich das, was Schwindlich macht. Wenn es eins nicht gibt, was ist dann vieles? Ja? Also, wer
jetzt, ist ja aus vielem einen zusammengesetzt. Genau,
ja, eben, weil viele sind ja viele eine. Und der Effekt, also wenn man jetzt so sozusagen den Boden unter den Füßen verliert, hat man es verstanden, weil eins und viele sind nur Konzepte.
Genau. Ja.
Also, die Wirklichkeit ist weder eins, genau. Die Wirklichkeit ist weder eins noch viele. Ja. Jenseits von eins und viele. Und der Geist ist weder eins noch viele. Jenseits von eins und viele.
Ja. Okay, darüber muss man mal meditieren.
Ja. Wegen dem Hören vorhin, ich habe es ja auch gefragt, wir hatten letztes Mal oder vorletztes Mal noch dieses gute Beispiel, also auf höherer Stufe. Mhm. Wenn man sitzt und zum Beispiel am Café, Flussrausch, Auto fahren und man hört das dann gar nicht mehr, weil man sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt.
Mhm. Ne?
Also, das ist ja dann eine Steigerung im Bewusstsein.
Genau, dann sind
oder
wir
es eben wird dann parallel nebenher, aber es ist eine höhere Stufe. Also man geht Filter für Filter oder Stufe für Stufe dann
logisch
ausgedrückt nach oben.
Genau, aber meistens eben das halt in diesen Denkschleifen, in denen wir dann drin hängen.
Die kommen ja dann
genau.
Zu, wenn man was anderes tut.
Ja, genau.
Es gibt ein Individualitätsgefühl.
Mhm. Ja, klar.
Ja.
Aber auf was bezieht sich das? Also ein Gefühl, Gefühle hat man viele. Ne? Das heißt nicht, dass das, was man fühlt, real ist. Ja? Aber auf was bezieht sich das denn? Was wäre denn die Einheit, auf die das Identitätsgefühl sich bezieht?
Das würde sich dann aufteilen.
Genau. Mhm. Also Körper oder Geist oder was auch, oder
Das Identitätsgefühl entsteht dadurch, dass alle diese Prozesse immer im gleichen Muster ablaufen.
Ja. Und ruckzuck, das ist das Schlimme.
Und blitzschnell, wahnsinnig schnell. Und dadurch entsteht der Eindruck, das ist alles eins. Ja, in Wirklichkeit aber sind es irrsinnig schnelle Prozesse, die hier permanent ablaufen. Und weil es so schnell ist und immer im gleichen System und Muster abläuft, glauben wir, da ist was Identisches. Es ist insofern identisch, als tatsächlich diese Struktur ziemlich stabil ist. Also da ist wenig, also vom Buddha her, hat er gesagt, das ist eine Grundstruktur, da ändert sich eigentlich nichts.
Dann ist es das, was du vorhin erklärt hast, wie mit den Islamisten, der Denkfehler.
Genau.
Am Schluss bleibt im Denken der Fehler.
Ja, klar. Ja, genau. Das im Denken sind sowieso immer die Fehler. Alle Fehler sind Denkfehler.
Also, da werfen wir mal ein Licht voraus. Es gibt da den großen buddhistischen indischen Philosophen Nagarjuna, der uns, wenn wir dann so weit sein werden, dass wir das verkraften können, die Begriffe alle aus der Hand schlägt, dass uns nichts mehr übrig bleibt, außer auf das zu gucken, was wirklich, wirklich ist. Dass uns alles aus der Hand genommen wird, mit dem wir versuchen, die Wirklichkeit zu bekleben, zu belabeln, zu messen, einzuordnen. Wir sind noch nicht so weit, wir brauchen da noch ein paar Schritte dahin, damit es uns nicht Angst macht, sondern Freude. Aber das ist schon mal vorausgeschickt. Nagarjuna wird genau das uns aufzeigen, dass immer, wenn wir mit Begriffen hantieren, wir nicht mit der wirklichen Wirklichkeit hantieren, sondern mit unseren Bildern davon. Und wenn wir erfahren wollen, was wirklich wirklich ist, dann müssen wir dieses Netzwerk der Begriffe hinter uns lassen. Ja. Und das geht nur in Meditation, das geht nicht an philosophischen Abenden. Genau. Philosophische Abende ist das Polieren von Begriffen, ne? Machen wir heute auch. Ja. Und das hat einen Sinn, aber ab einem gewissen Punkt, und da wird uns Nagarjuna dann helfen, müssen wir all die schönen polierten Begriffe in die Luft schmeißen, um zu gucken, was ist wirklich wirklich.
Ja. Eben, um da mal ein Beispiel zu bringen, für was das jetzt in der Meditationserfahrung heißen kann. Ja? Also was der Buddha hier ja macht, ist, dass er im Grunde unser vorhandenes, starres, festes Weltbild, wie es auch unsere Kultur uns vermittelt, völlig auflöst. Er zersprengt es regelrecht. Ja? Er ist in der Hinsicht ein unglaublicher Revolutionär gewesen. Und das vor, wie gesagt, 2500 Jahren. Er hat also diese Wirklichkeitskonzepte aufgelöst. Und in der Praxis aber, und das kann man jetzt in der Meditationspraxis nachvollziehen oder erleben. Nicht nur jetzt hören oder so, dass wir wieder drüber nachdenken, sondern erleben. Beispielsweise, also in der Vipassana-Praxis fängt man normalerweise damit an, dass man die Körperempfindungen betrachtet. Also alles, Gedanken, Erinnerungen, was auch sonst alles ist, so loslässt. Das ist also dieses nach unten kommen, loslassen und jetzt zum Beispiel mal nur eine Stunde oder eine halbe Stunde nur die körperlichen Empfindungen wahrnimmt. Ja? Und wenn beispielsweise die körperliche Empfindung, wenn die Hände sich berühren, die wirkliche Empfindung, was ist da, was spüre ich, was erlebe ich da, dann spürt man allmählich, dass zum Beispiel so ein Fließen hier stattfindet, ein Fließen, also Fließen von Energie und von Strömen, manchmal gehen Winde durch und es wird immer feiner und man lässt immer mehr Konzepte los und vor allem beobachtet man dann, ich habe ja gleichsam mir das Ziel genommen, ich will meine die Empfindungen, Körperempfindungen in den Händen wahrnehmen, aber wir denken immer noch Hände, ja, und es ist unglaublich schwer, das fällt einem da zum ersten Mal auf, diese Vorstellung von Händen loszulassen, dass da Hände sind, ja, ich will ja nur die Empfindung wahrnehmen, das sind, ob das Hände, Füße oder was weiß ich immer, das lasse ich einfach los, nur was ist wirklich da, nämlich Empfindung. Hände ist bereits ein Konzept, ja, oder Füße oder was auch immer, ja. Und wenn man das schafft, dieses Konzept von Händen, Füßen oder Knie oder ja, Körper loszulassen, dann wird es immer feiner, diese Prozesse. Und dann löst sich die ganze Vorstellung von Körper auf. Ja. Also der Körper, und ich habe das erfahren, man hat das Gefühl plötzlich, als wäre wie ein Luftballon, der aufgeblasen wird, ja. Und plötzlich hat man riesige Hände, ja, oder riesig groß, es wird alles immer größer, immer weiter und keine Grenzen mehr. Du erlebst richtig die Grenzenlosigkeit der Phänomene. Da ist keine Konzepte mehr da.
Kann man das auch als Dissoziation so ein bisschen beschreiben oder sich vorstellen?
Das ist jetzt die Frage, was du darunter verstehen würdest.
Ja, also es ist die Körpergrenzen, dass sie sich auflösen
können. Genau. Weiter. Ja, aber was heißt jetzt Dissoziation? Also so könnte man es nennen, aber meistens wird Dissoziation in der Psychologie ja als negativ bewertet. Und in dem Fall aber es ist positiv. Es ist nämlich das Loslassen unserer Vorstellungen und Konzepte und das Erfahren, das direkte Erfahren an einem Punkt, ja, von Ichlosigkeit. Da ist kein Ich mehr, das hat keine Grenzen mehr, ja? Sondern es geht in den Raum über.
Aber der Raum war nicht mehr.
Und der Raum ist auch grenzenlos. Der hat keine Grenze, der Raum.
Ja.
Wo willst du deine Grenze erfahren?
Aber ich nehme die Grenzenlosigkeit wahr.
So könnte man es nennen, ja? Hm?
Ja. Wobei es kein Objekt ist. Es ist ja das Nichtvorhandensein von Grenzen.
Aber das ist noch was beobachtet wird, aber es ist kein Objekt.
Genau, da ist dann immer noch, genau, da ist, also es ist dann kein Objekt mehr, genau, es ist kein Objekt, also es ist etwas wird erfahren, aber wir können nicht sagen, was es ist und es hat auch keine Grenze mehr. Aber was du sagst, jetzt gibt es aber da immer noch derjenige, der das erlebt oder erfährt oder beobachtet. Und da kommt dann der nächste, der wichtigere Schritt, und das ist dann beim Denken, wo es also um das Denken geht, dass wir auch diese Ich-Vorstellung loslassen oder auflösen. Da ist dann auch kein Denker mehr, der irgendwas denkt, ja, sondern einfach nur noch Bewusstsein oder Geist.
Um nochmal zurück zu dampfen, so für die Meditation, wie die meisten von uns sie wahrscheinlich erleben, was man aus dem allen lernt, ist tatsächlich so immer mehr im gegenwärtigen Augenblick, und da geht es immer beim Meditieren drum, um den gegenwärtigen Augenblick, so das Gewahrsein für das, was im Geist gerade jetzt geschieht, genau, zu schärfen. Und genau, das ist eine Übungssache. Genau, genau. Also je öfter man meditiert, desto wacher wird man für die subtilen Prozesse. Ja. Und ob man sie jetzt nach Theravada oder nach Kachi-Tradition einteilt, ist am Ende nicht so wichtig. Das sind wieder Modelle, das sind Begriffe. Ja? Ja. Sondern wichtig ist sozusagen mitzukriegen, was da passiert. Ob mit welchem System man das dann einteilt, ist unwichtig.
Genau. Und der Geist oder das Bewusstsein wird dadurch viel offener und kriegt auch wirklich mehr mit. Wir kriegen einfach viel mehr mit von der Wirklichkeit, auch von dem Schönen. Also wenn man durch die Natur geht, hier in Schwarzwald und so weiter, und da seine Sinne richtig öffnet, das ist so fantastisch.
Ach, das ist aber eine ganz praktische Frage. Also ich habe mit Menschen zu tun, die haben Phantomschmerzen.
Ja.
Das heißt, wenn man jetzt nach
dieser
Art geht, müsste man ja eigentlich diese Schmerzen.
Damit könnte man, ja, könnte man mitarbeiten, ja, bin ich sicher. Ja. Dass dieses Konzept, also Sie haben ja ein inneres Konzept, an dem Sie leiden, ja. Es ist nur im Denken, im Kopf drin, diese Schmerzen, ja, die produzieren wir. Wir produzieren sowieso die meisten Schmerzen im Kopf. Die sind meistens gar nicht in den Organen oder im Körper, sondern im Kopf. Also wir verdoppeln, hat der Buddha auch gesagt, wir verdoppeln das Leiden. Ja, wir haben ein körperliches Leiden, und das verstärken wir nochmal eben durch diese ganze Konzeptualisierung nach oben. Verstärken wir durch unsere Konzeptualisierung und am Schluss identifizieren wir uns auch noch damit und sagen, ich habe diese Krankheit oder dieses Leiden, ja, und ich werde es nie wieder los, und das ist ganz furchtbar, und ich bin ganz arm dran und so, und dann versinkt mein Selbstmitleid, und all das kann man durch Meditation loslassen. Das ist nicht so einfach.
Ja, ich denke noch weiter, was passiert mit Traumata, die nicht bewusst sind? Also wo man gar nicht weiß, wo
das kommt, weil das ist schwierig, das ist sehr schwierig, ja.
Also gerade eben Schmerzpatienten.
Ja. Dinge, die uns auch nicht bewusst sind, daran zu kommen, das ist sehr schwer.
Zu den Lehren, ist es dann nicht ein bisschen tricky, Johannes, wenn, also es wird uns erst ein Konzept, also Buddhas Lehren selber ist erstmal ein Konzept, um auf relative Wahrheiten es zu verstehen, um es bewusst zu erleben, um es danach wieder zu vergessen, weil es ein Konzept ist.
Genau, so ist es.
Aber man nimmt Konzepte, um die gröberen zu zerstören.
Genau.
Okay, aber es bleiben noch feine Subtile.
Genau,
dann nimmt man noch subtilere, um die Subtilen zu zerstören. Genau, dann nimmt man noch subtilere, um die Subtilen zu zerstören. Und das nennt man den Weg der vier Philosophenschulen. Und den nennt man hier zusammengehen.
Es gibt ein wunderbares Beispiel dafür, und zwar, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das steht. Jedenfalls, da ist ein Mann in einem Gefängnis gefangen. Und er hat außen aber einen Helfer. Und wie kriegt er diesen, der da gefangen ist, wie kriegt er den raus? Ja, dass die Mauer ist also eine Mauer, und die Mauer ist ziemlich hoch. Der Innen hat natürlich keine Mittel, keine Leiter und so weiter, aber der Außen, der hat Möglichkeiten. Ja. Das Erste ist, er schmeißt ihm eine Garnrolle rüber. Ja. Eine kleine Rolle mit einem dünnen Faden, ja, das schafft er, das rüber zu werfen. Dann der unten, der zieht dran, und dann knüpft er an diese Garnrolle eine Schnur. Dann knüpft er an die Schnur ein Seil. Und er zieht das alles rüber, und schließlich hat er ein Seil, und dann kann er rüberklettern und ist befreit. Ja, also wir brauchen stufenweise Hilfsmittel von immer subtilere Auflösung der Konzepte bis am Schluss. Und diese Auflösung der Konzepte kann natürlich nur in der Praxis erfolgen. Also auch nie durch noch so tolle philosophische Konzepte sind wir immer noch gleichsam noch in den Konzepten drin.
Noch eine letzte Frage zu den Seilen. Wenn wir jetzt den Mahamudra-Weg mit einschlagen und also es geht ja eine ganze Weile, bis wir dann überhaupt mal oben an dieser Endstelle stehen bei der Mauer und dann die Entscheidung treffen können. Und auf diesem Weg wollen wir trotzdem unsere Mitmenschen mitnehmen. Ja. So, und es ist ja sehr schwer, wenn wir wissen ja nicht, wie dick jetzt das Seil ist, was wir im Endeffekt schon in der Hand haben. So, und von daher ist es ja auch gefährlich. Ist, ja. Ja, weil gefährliches Halbwissen, sage ich es jetzt mal so. Yeah. Und trotzdem haben wir in unseren Herzen, tragen wir diese Aufgabe mit.
Ja.
Wie sollen wir dann damit umgehen?
Das wäre jetzt eine typische Mahayana-Frage.
Aber ich denke, das ist eine Frage, die löst sich in der Praxis. Also du probierst, ja, Try and Error. Das ist im Buddhismus nicht anders. Es ist ein ständiges Versuchen, und scheitern, oder es klappt nicht so richtig, wieder versuchen, wieder scheitern, wieder versuchen, dann wird es besser und dann irgendwann hast du einen Erfolg und so. Also es geht nur auf diese Weise, spielerisch, ja, und durch Experimentieren, Probieren, nur so funktioniert Meditation.
Und was sagst du dann zum Karma?
Ja, das machen wir anders mal.
Ja, ich glaube, die geht auch noch um was anderes, um dieses Bodhisattva-Versprechen, das man ja...
teils auch,
ja. Also, man sollte das tun, wo man sicher ist, dass man das kann.
Yeah.
Mm. Und da, wo man nicht sicher ist, gibt man an die ab, wo man sicher ist, die können es.
Mm. Yeah. Ja.
So. Eine sichere Sache dann.
Ja, genau. Ja. Und da eher lieber bescheiden sein, wir neigen zur Selbstüberschätzung, und da lieber bescheiden sein. Und wenn es um buddhistische Sachen geht, also wenn es um Dharma-Lehren geht, nur das, was der eigene Lehrer einen sozusagen beauftragt. Also sich nie selber zum Dharma-Lehrer machen, sondern immer nur, wenn Leute kommen und sagen, hier, wir wollen dies und dies von dir wissen, dann geht man zum eigenen Dharma-Lehrer und sagt, da kommen Leute, was von mir wissen. Und entweder der Lehrer sagt, ja gut, dann komme ich mal, oder der Lehrer sagt, ja, das kann schlucken. Aber nie sich selbst überschätzen.
Und dazu noch eine Frage. Wir haben die Möglichkeit, in unserem Zufluchtsbüchlein hinten dran Sachen aufzuschreiben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in Ulm war und ich habe einen Segen von Lehrer gekriegt, Medizin-Buddha, dann ist es ja trotzdem tricky, weil ich in diesem Aufgabenbereich ja noch nicht gearbeitet habe, obwohl ich den Segen vom Lehrer erhalten habe.
Das macht nichts. Das ist ein Segen und das kommt an der Stelle raus, wo es dann mal irgendwann gebraucht wird.
Okay.
Bis dahin. Sich dran freuen und gut ist.
Ja.
Irgendwann kommt es raus, wenn es gebraucht wird.
Okay, ja.
Irgendwann bist du zufällig genau da, wo jemand erste Hilfe braucht und dann plötzlich macht es bei dir klick und du kriegst die Sachen aus dem Erste Hilfe-Kurs zusammen, obwohl du 10 Jahre nicht dran gedacht hast. Oder so. Ne? Ja.
Also eine kleine Empfehlung für den Alltag daraus, aus dem Ganzen wäre eben, dass wir versuchen, wollen im Alltag aus diesem permanenten Grübeln und Denken und über dies und das und was weiß ich, ein bisschen runterzukommen, und zwar einfach, indem wir unseren Körper intensiver wahrnehmen. Den Körper und seine Sinnesempfindungen. Ja. Also hören, sehen, riechen, schmecken. Riechen zum Beispiel ist etwas, was ja in unserer Kultur enorm diskriminiert ist. Spielt kaum eine Rolle, ja. Höchstens, es stinkt irgendwo, ja. Und da hat man vor kurzem auch eine interessante Feststellung gemacht, insofern auch für jeden hilfreich. Riechen ist die beste Medizin gegen Alzheimer, weil das Riechen mit Gedächtnis sehr eng verbunden ist, ja. Wir riechen oft, wenn wir etwas riechen, haben wir oft alte Erinnerungen, Kindheitserinnerungen und so weiter. Das heißt, je mehr wir wahrnehmen, das Riechen wahrnehmen, wird der Alterungsprozess gestoppt oder gebremst, sagen wir mal.
Ja. Ein Bild kann verfälscht werden. Hm? Ein Bild kann verfälscht werden, ein Geruch nicht.
Ah ja.
Mir fällt dazu noch ein, was eigentlich das Modell unterstützt, zum Beispiel Panikreaktion ist ja auch eine Reaktion, wo ja ganz viel oder alles dann so im Denken stattfindet. Also wo ich mir alle möglichen Gedanken mache, was jetzt passiert.
Ja, und da
jetzt praktisch die Sinne zu aktivieren, also wirklich die Situation mit meinen Sinnen zu erfassen und dann wirklich in Anführungszeichen das Richtige tun.
Genau.
Von daher, also das wird genau dieses Modell unterstützen.
Genau.
Eigentlich runterfahren auf das, was man sieht, hört, richtig schmeckt.
Genau.
Richtig runterfahren. Genau.
Ja, runter.
Ja. Schnell.
Auf den Boden.
Das ist jetzt.
Wir sind so schnell oben.
Ja. Oben sind wir schnell, aber runter kommen wir nicht so schnell. Das ist richtig mühsam.
Und das ist als Zweckmittel dabei, bei dem Spüren ist der Atem.
Ja, das ist der alte Anker.
Weil der ist immer da.
Ja.
Kann man immer spüren.
Ja. Okay. Also, habt ihr noch Fragen? Oder seid ihr jetzt völlig verwirrt? Aber das ist auch ein Zweck der Sache. Nämlich die vorhandenen Konzepte etwas in Verwirrung zu bringen. Oder von ihrer Stabilität und Sicherheit und Objektivität zu nehmen.
Dann sitzen wir nochmal mit geradem Rücken zum Abschluss. Rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht. Und wir üben, die Millionen Buddhisten üben. Beim Einatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir aus. Wir sind gewahr der unmittelbaren Erfahrung des Atmens und dessen, was nebenher im Geist noch alles passiert. Und der Fokus bleibt beim Atmen. Wer mag, kann sich vorstellen, dass der Buddha, der genau so gelehrt hat, mit den Worten, beim Einatmen weiß der Übende, jetzt atmet er ein, beim Ausatmen weiß der Übende, jetzt atmet er aus, und dem es genau darum ging, was wir heute behandelt haben, dass der Buddha hier präsent ist. Er freut sich, dass wir so üben. Denn zu dessen gewahr zu werden, was wirklich, wirklich ist, darum ging es ihm. Das befreit uns vom Leiden. Und wir sind Anfänger, aber wir üben. Und wer mag, kann sich jetzt vorstellen, wie der Buddha zu jedem Einzelnen von uns kommt und seinen Segen gibt, dass uns das Üben gelingt. Und er gibt dem Segen mit dem Mantra, das auf Deutsch heißt, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus, bis zum Erwachen. Und wir hören das auf Sanskrit. Theta om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Und Wir nehmen den Segen ein zweites Mal. Und diesmal durch alle Zweifel durch und wir erleben ihn direkt. Theataon Gatte, Gatte, Paragatte, Parasamgatte, Bodhisoha. Und wir nehmen den Segen noch ein drittes Mal. Und diesmal für all die Wesen, denen wir werden helfen können, wenn wir unseren Geist meistern. Die sitzen jetzt alle virtuell hinter uns und kriegen den Segen mit. Und der Buddha gibt ihn nochmal. Theataon Gatte, Gatte, Paragatte, Parasamgatte, Bodhisoha. Dann schaut der Buddha uns an, kennt uns und wünscht uns jedes Glück. Das wollen wir nie vergessen, das nehmen wir mit. Und wünschen, dass all das Gute, das heute Abend geschah, nicht nur für uns selber nützlich wird, sondern für alle Wesen, die genau wie wir Leid überwinden wollen und Glück erlangen. Und wir wünschen, dass sie das Glück erlangen, den eigenen Geist erkennen. Danke, lieber Johannes. Und danke fürs Dabeisein. Und ich freue mich drauf, alle wiederzusehen. Sehr gerne diese Woche bei dem Lama Trinde Rinpoche oder nächste Woche, montags bin ich hier, am Dienstag bin ich wieder hier, dann machen wir weiter. Ich meine, das nächste Thema wären diese 12 Glieder, dieses Lebensrad des Buddhistischen.
Oder vertue ich mich gerade? Ich glaube, es habe ich da mal, aber ich bin mir auch nicht sicher.
Falls jemand Orte.
Könnte aber sein. Hier habe ich.
Abhidharma ist es. Was haben wir? Abhidharma.
Ja, genau. Also buddhistische Psychologie, also das wird dann noch ein bisschen vertieft.
Da gehen wir da noch ein bisschen. Ja,
und dann kommt Samatha Vipassana in der Woche danach und dann. Es dauert noch ein bisschen, bis wir dazu.
Ah, das war okay. Wir hatten es früher mal so in der Reihenfolge, deswegen habe ich gedacht, wir haben es ein bisschen geändert. Dann. Wie gesagt, freue ich mich aufs Wiedersehen, spätestens nächsten Dienstag. Oder wenn die Wege woanders hinführen, man sieht sich sowieso wieder. Wenn nicht in diesem, dann im nächsten. Gute Zeit und viel Freude mit all dem, was wir heute entdeckt haben.